Oktopus zum Frühstück. Der streng anekdotische Podcast über Japan und das Leben als Reisebegleitung. Mit Bettina und Andreas Koyama.
Tina, wir beide schauen eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren überhaupt kein normales Fernsehen mehr. Ne? Es gibt gewisse Situationen, wo wir noch Fernsehen schauen, zum Beispiel bei deinen Eltern,
richtig,
also bei meinen Schwiegereltern oder in Hotels.
Stimmt. Und also das deutsche Fernsehen schauen wir eigentlich gar nicht, aber in Japan schauen wir dann eigentlich immer ziemlich viel Fernsehen, weil es eben so präsent ist, sobald man die Karte in den Schlitz im Hotelzimmer steckt, geht der Fernseher an. Und auch wenn ich in Japan morgens im Hotelzimmer wach werde, muss ich zugeben, mache ich immer als erstes mal den Fernseher an, weil das irgendwie angenehm ist. Die reden dann ja auch immer mit so sanften Stimmen. Also wenn das so dieses Frühstücksfernsehen oder so ist, das ist ja dann oft mit so angenehm sanften Stimmen und es kommt so angenehm sanftes Gedudel zwischendurch und es kommt immer der Wetterbericht und da steht dann auch wirklich jemand draußen irgendwo und sagt, ja, ich stehe jetzt hier gerade zum Beispiel vom Tokyo Big Sight und es ist heute wirklich sehr heiß und ja, ich denke mir mal, was ist das für ein Job irgendwie? Das ist dann die Leute, die dann da, also ist ja auch eine Kunst dann da irgendwie immer wieder so was zu finden, was man sagen kann. Ich meine zum Beispiel im Sommer in Japan, das Wetter ist ja fast jeden Tag sehr gleich. Man muss ja jedes Mal wieder sich überlegen, ja, auch heute ist es wieder sehr heiß.
Ja, also Wetterbericht in Japan ist eine Kunst für sich eigentlich, ne? Auch ist natürlich immer, wenn ein Unwetter ist, da wird jeder kleinste, hier, da läuft gerade das Wasser ganz stark die Regenrinne runter und dann wird draufgezoomt, ja, ja, die Katastrophe kommt. Also da sind sich die Völker wieder sehr ähnlich zu den Deutschen, aber eben auch, was kurios und lustig ist, dass wirklich ab und zu ein kann ich heute gut meine Wäsche zum Trocknen aufhängen, ja, Radar eingeblendet
wollte
wird.
Wollte ich auch gerade erzählen, das fand ich so toll, das vermisse ich ja manchmal. Ja, also der Wäschetrockenbericht sozusagen. Es gibt dann immer so eine Empfehlung für jeden Tag, je nach Luftfeuchtigkeit halt. Und klar, also ob es regnet oder sehr windig ist, gibt es dann immer eine Empfehlung, heute trocknet die Wäsche sehr gut, heute ist so okay oder heute auf gar keinen Fall die Wäsche raushängen. Man sieht auf jeden Fall sehr viel Wäsche draußen hängen. Also ja, in der Stadt, das ist schon so normaler.
Ja, weil ja auch das Futon oft rausgehangen wird zum Lüften. Das wird dann einfach draußen, das sind dann immer diese kleinen Mini-Balkone, die eigentlich nur dafür da sind, um Wäsche rauszuhängen. Mm. Also in diesen Komplexen in der Stadt. Mm. Da siehst du siehst zwar fast jede Wohnung hat eben so ein kleines Balkongeländer, aber die sind eben nur dafür da, dass da dieses Ding von der Klimaanlage stehen kann.
Genau.
Und dass man Wäsche aufhängen kann.
Ja, ja. Oder eben, wie du sagst, den Futon so zum Lüften. Da gibt's dann diese riesigen Klammern, die man dann noch so drüber machen kann, damit das Ding nicht aus dem 30. Stock runter rauscht. Also das fand ich auch immer sehr interessant, dieser Wäschetrockenbericht. Und auch, ob man heute einen Regenschirm mitnehmen sollte oder nicht.
Stimmt.
Wobei ja Japaner eigentlich immer einen Regenschirm dabei haben, gefühlt. Aber
da haben wir ja schon ganz am Anfang drüber gesprochen.
Ja, ja, aber das mit einem dann auch, also der Wetterbericht umfasst schon einen sehr reichhaltigen Service an Informationen.
Stimmt.
Der nämlich ziemlich gut.
Ja, stimmt. Auch Erkältungsgefahr wird dann immer gesagt, erkälten Sie sich nicht. Wenn dann der Wetterwechsel kommt, Vorsicht, jetzt lieber was morgens was Warmes anziehen und so.
Genau, und im Sommer dann auch Hitzschlaggefahr natürlich, das ist ja jetzt gerade wieder so total das Thema. Und im Frühjahr so Heuschnupfen. Ist ja bei uns inzwischen auch so diesen Pollenindex oder wie sich das dann nennt. Aber
ja, kleiner Service-Tipp, diese Masken helfen auch gegen Heuschnupfen.
Also, diese Mund-Nasen.
Ja.
Schutz oder wie
es
heißt.
Ja, also gibt es ja in Japan ja eh schon viel länger in verschiedenen Variationen und da gibt es auch speziell welche für Heuschnupfenzeit, Kleiner Tipp.
Stimmt, das ist angenehm, habe ich auch schon mal gemacht, hat echt ganz gut geholfen.
Also morgens ist eigentlich die Zeit, die ich mit Fernsehen verbinde auch in Japan, also jetzt wo wir vom Wetterbericht gesprochen haben, allgemein so zwischen Aufstehen und Frühstück und dann nach dem Frühstück, bis man dann losgeht. Also alles ein Zeitraum zwischen, sagen wir mal, 6 und 8. Da kommt dann eben auch zum Teil Kinderprogramm und es wird immer die Uhrzeit eingeblendet. Die wird einfach vom Programm grundsätzlich angezeigt, auf die Minute genau, wie viel Uhr es ist, damit halt jeder genau weiß, jetzt aber Frühstücksflocken beiseite oder ab zum Bus oder ab zur U-Bahn.
Mhm.
Ich muss los. Ja, Frühstücksfernsehen in Deutschland ist eigentlich für Leute, die nicht arbeiten gehen, oder? Dachte ich immer.
Hausfrau.
Ja, also nicht arbeiten gehen, sagen wir. Ja, also die eben nicht jetzt pünktlich irgendwo sein müssen.
Oder Hausfrauen und Rentner.
Ja.
Wahrscheinlich.
Ja.
Ist das so die Zielgruppe? Also wie gesagt, wir haben nicht so viel Vergleichsmöglichkeiten mit dem deutschen Frühstücksfernsehen, aber wir sind eben Experten schon fast, was das japanische Frühstücksfernsehen angeht.
Und Kindersendungen, ne? Also ich weiß noch, dass ich früher immer irgendwelche Ohrwürmer von diesen Kindersendungen hatte. Da gibt es ja dann so verschiedene...
Ach stimmt, wir haben immer diese Hanna no Kappa angeguckt.
Hanna no Kappa zum Beispiel. Ich weiß eben nicht, wie die alle heißen, ob es die alle noch gibt. Kindersendungen mit verschiedenen Segmenten. 3 Minuten kommt ein Lied, dann kommt irgendwie ein kleines Erklärvideo zu irgendwas oder irgendwas Künstlerisches.
Genau, das ist also Fernsehen am Morgen, vertreibt Kummer und Sorgen, hoffentlich. Aber wie schaut es denn mit dem Abendprogramm aus? Je nach... Ja, wenn wir da waren, gab es manchmal so Sachen, die waren einfach super lustig. Und dann erinnere ich mich an so Reisen, das war irgendwie einfach nur lahm, weil das vielleicht auch viel so davon gelebt hat, dass da irgendwelche Witze über Prominente gemacht werden, die wir dann natürlich nicht kennen, wir sind da ja jetzt nicht drin. Also diese Variety-Shows da am Abend, die leben ja alle von diesen, was man bei uns vielleicht B-Promis, C-Promis, D-Promis oder so nennt, das ist ja schon so ein eigenes Genre auch. Es gibt immer auch oft einfach nur so alberne Sketche, so wie früher so die Dialaphonen oder so dieser Style, so gute alte Sketch-Schule. Und das war dann schon manchmal ziemlich lustig.
Ja, diese Variety-Shows würde ich auch gerne nochmal kurz erklären, wenn jemand sich jetzt gar nichts unter vorstellen kann. Die sind optisch total bunt, immer mit Blumen gesteckt.
Ganz große, kitschige Blumen gesteckt.
Genau, und so bunte Farben und so, ja, ich weiß nicht, so Mittelmeer, europäischer, so irgendwelche komischen Designs und so.
Säulen
und Fenster.
Ornamente,
ja. Ja, genau, Ornamente. Und in der Regel ist es so, es gibt ein oder zwei Showmaster, die an so einem Desk stehen jeweils, an einem Pult. Und dann gibt es so eine ganze Reihe hintereinander von verschiedenen, entweder Bänke, auch kleinere Pulte, so gestaffelt, also wie Treppen hoch, wo dann eben diese C-Promis, B bis D-Promis sitzen, die zum Teil also aktiv beitragen, dass es eine unterhaltsame Sendung ist, also die da Witze machen und natürlich immer lachen müssen. Aber manchmal merkst du auch, die Leute sind einfach nur da, also die haben dann da irgendwie gar nicht viel beizutragen, außer halt dann schön auszuschauen oder ja, dann gibt es halt verschiedene Ausprägungen. Manchmal geht es eigentlich um die Dynamik zwischen den Showmastern und den Gästen oder es geht um die Gäste dann einzeln, dann wird irgendwas erzählt über die. Aber manchmal gibt es auch ein ganz anderes Thema, wo einfach nur beide Parteien drauf reagieren eigentlich.
Genau, also sehr beliebt ist ja Essen. Ist jetzt in Deutschland vielleicht auch schon inzwischen ziemlich groß, aber für mich war das neu, dass das wirklich in dieser epischen Breite um Essen geht. Und dann immer ganz wichtig, in so Nahaufnahme sieht man dann immer so zitternd so eine Hand mit so Stäbchen, wo das Essen dann drauf ist. Und dann müssen eben diese anwesenden Gäste dann immer nur sagen, ach, das schaut ja so lecker aus oder das schaut sehr saftig aus. Oh, das würde ich auch gern essen. Und manchmal kommen auch so erstaunliche Sachen und da ist immer ganz wichtig die Reaktion, dass alle so machen.
Ja, das Geräusch.
Das wird sogar eingeblendet, wenn irgendwie so ein irgendein Beitrag, also nicht jetzt unabhängig von so einer Variety-Show, auch wenn das keine Show ist mit Menschen, sondern einfach nur so eine Dokumentation oder so, selbst da kommen dann oft diese O-Töne eingespielt, dass irgendjemand so oder
und so. Genau, und was auch immer in diesen Shows ist, auch beim Frühstück und so weiter, dass während ein Beitrag läuft, wird immer eingeblendet die Reaktion der Leute im Studio, also der
dieser Gäste,
Promis oder der Gäste, und dann sieht man halt immer so Schlaglicht, ein Gesicht. Der oder diejenige muss dann eben reagieren zu dem, was man da gerade sieht oder schaut einfach nur leer. Also das ist mir damals schon aufgefallen. Das gab es, bevor es durch YouTube diesen React-Trend gab. Mhm. Das ist ja dann irgendwann, ist das ja gekommen, so React, also reagiert auf, um drei Ecken schaut man sich was an, während man jemand anderem dabei zuschaut, wie er sich das Gleiche anschaut und guckt, wie der reagiert. Und das gab es da schon immer. Bin mir ziemlich sicher, dass man sich da nicht so allein fühlt, weil man immer denkt, aha, das sind andere, die schauen das gerade mit mir.
Wahrscheinlich.
So ist es ja mit diesen React-Sachen auch. Also diese ganze YouTube-Sache, du sitzt halt alleine, ist dein Brot oder dein Kapprahmen. Genau, dann, ja.
Ja, ich meine, mir fällt das natürlich schon vom deutschen Fernsehen. Da gibt es doch irgendwie so die besten Hits der 90er. Und dann kommen auch DEF-Promis eingeblendet, wie sie da so sitzen und dann halt sich irgendwas einfallen lassen müssen zu diesen Liedern. Aber da werden die ja dann auch in so Großaufnahmen
genau,
gezeigt.
Genau, die kommentieren es quasi aktiv.
Und genau, und in Japan ist halt wirklich, da ist dann nur so ein kleines Eckchen, wo man dann das Gesicht sieht. Also es geht eigentlich schon in erster Linie um diesen Beitrag, aber man, wie du sagst, wahrscheinlich damit sich der Zuschauer nicht so allein fühlt.
Ja.
Vielleicht sieht man halt dann immer so ein paar Gesichter, die halt dann so reagieren, wie es halt auch gewünscht ist. Ne? Also vielleicht kann man ja auch so dann diese Emotionen bei dem Zuschauer noch mehr hervorrufen. Also wenn man sagt, oh, das ist doch jetzt total spannend, auch wenn der Beitrag vielleicht nicht so spannend ist. Ne? Da wird wirklich bei jedem Pups dann so, oh, das habe ich aber noch gar nicht gewusst. Das ist ja interessant gemacht. Also so kann man vielleicht auch, selbst wenn der Beitrag nicht so spannend ist, so tun, als wäre er doch ganz spannend oder neu. Also das ist eigentlich meistens das, was so abends im Fernsehen läuft. Es gibt auch Spielfilme. Also ich weiß gar nicht, kann ich mich jetzt gar nicht so dran erinnern, dass wir häufig Spielfilme auf den Kanälen jetzt so zur Auswahl hätten. Die sind dann natürlich auch oft auf Japanisch, was manchmal befremdlich ist, aber wenn man es eine gewisse Zeit guckt, dann hat man sich da auch dran gewöhnt. Aber ich weiß auch bei uns in dem Haus, wo ich gewohnt habe, also dass man sich da so zusammen hingesetzt hat und so einen Spielfilm wirklich angeschaut hat, das kam sehr selten vor. Meistens waren es wirklich diese Shows. Also wir hatten auch dann so eine Show, die ziemlich viele von meinen Mitbewohnern gut fanden. Da ging es um so eine Frau, die ist immer so geschminkt wie so eine, wie soll ich sagen, so ein hässliches Schulmädchen. Die hat immer so eine Schuluniform an und so ganz, ganz dicke Augenbrauen malt sie sich immer. Die reist immer in ferne Länder sozusagen und es wird halt so ein bisschen vorgestellt, wie leben die Leute da, und gleichzeitig macht sie halt dann auch immer so ganz verrückte Sachen, also zum Teil schon auch wie so Stunts oder sowas.
Ja, ja, die ist krass, die ist so
die hype. Emoto-San,
ja, ja.
Genau, und das ist also wirklich immer sehr unterhaltsam und lustig, und das war dann echt sowas wie vielleicht aus meiner Kindheit Wetten, das oder so, wo sich dann tatsächlich alle mal abends um den Fernseher versammelt haben und sich das angeschaut haben.
Ja, die hat irgendwie vor, man muss ja jetzt immer plus 3 rechnen bei allem, also ich schätze mal so 5, 6 Jahre mindestens her. Das ist halt eben diese erwachsene Frau, um die 40, sage ich mal, 30, 40, diese Schuluniform an und dann halt so hässlich geschminkt, und die macht diese körperlich auch anspruchsvollen Sachen. Und dann wollte die auf den Mount Everest steigen.
Ach echt?
Ja. Und da sind halt Leute gestorben von ihrer Crew.
Oh, krass.
Ja, ja, das war damals so, dann wurde das halt abgebrochen, und also da war auch erstmal so ein bisschen Ruhe dann danach um die.
Ja, ja, ja.
Ja,
sehr fürchterlich.
Die Sachen sind schon, wirken immer sehr leichtfüßig. Also da wird auch Wert drauf gelegt, dass das alles so sehr, es soll halt nicht so das Gefühl vermitteln, dass man jetzt gerade was Ernstes schaut, was einem irgendwie so Gewicht hat, sondern es soll immer möglichst leicht sein, habe ich das Gefühl. So, es wird viel gelacht und es ist immer so ein bisschen mehr so wie Sekt.
So hochwickelt, ja.
Ja.
Wobei, es gibt halt auch diese Todernst.
Ja, 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 so wie so Presseclub
ja,
oder sowas.
Ja, ja, genau. So mega, also, wenn man jetzt keine Ahnung hat und dem halt jetzt nicht inhaltlich folgen kann, ja, ist es mega dröge, auch von der Optik her.
Keine
und dann,
Musik.
Ich höre schon diese Sprecher im Ohr. Das sind dann ja immer so gefühlt die gleichen Sprecher, oder die müssen so eine ganz bestimmte Tonlage dann halt auch haben. Ja, wie gesagt, es ist in Deutschland wahrscheinlich alles ganz ähnlich, aber man nimmt das natürlich
ja, also
in einem anderen Land anders wahr. Ne?
Ich habe die Erinnerung, dass wir früher immer sonntags, da lief ja die Sendung mit der Maus, und danach kommt der Presseclub. Und mein Vater wollte immer diesen Presseclub gucken, und wir fanden es natürlich unfassbar langweilig. Da sitzen halt einfach nur so ein paar Leute
alte
in einem
Männer
langweiligen Studio und reden über langweilige Themen. Also diese Art von Sendung gibt es eben auch. Alte Männer und natürlich auch Frauen, aber meistens sind es ja, oder waren es früher auf jeden Fall Männer, die sich halt über tagesaktuelle Themen unterhalten, aber halt auf so eine ganz nüchterne, dröge Art und Weise. Und dann wurde es mir irgendwann klar, dass der wahrscheinlich erkannte, diese Art von Format dann auch.
Ja, ja,
ja.
Das war ihm wahrscheinlich vertraut.
Ja.
Aber was ja auch so eine Eigenheit ist in japanischen Sendungen, dass die immer noch mit so Postern oder so arbeiten. Also wir haben ja gerade gesagt, man muss dem Bildschirm oft aktiv entfliehen in den Städten. Bildschirme sind überall auf Gebäuden, auf Trucks, was weiß ich was. Aber im Fernsehen ist es dann oft wirklich so richtig oldschoolig. Die kommen dann immer rein mit so, ja, wie so ein großer Zeichenblockformat, so Pappe, also wie so eine PowerPoint, aber analog eigentlich.
Mhm.
Und dann wird es halt wirklich auch die Tafel gewechselt, wird die neue Tafel hingestellt.
Ja, dann reißen sie immer so.
Oder das, genau, man, um ein bisschen Drama reinzubringen, kann man dann so einzelne, wie so Aufkleber manchmal abziehen, und dann kommt so drunter dann was anderes.
Der nächste davor. Punkt zum Vorstand, oder so, wird vertieft oder so das Thema. Ja, ja, wirklich. Und dann schmeißen sie das immer einfach auf den Boden.
Oder wenn sich so Zahlen ändern, so, es war ja letztes Jahr, war das Bruttoinlandsprodukt, und jetzt dieses Jahr, Spannung,
ja.
Ah, okay, ja, was sagen Sie dazu, dass sich das so verändert hat? Ja, bla, bla, bla. Und auch ganz wichtig, der Zeigestab, an dessen Ende eine große, weiche Kugel ist.
Ja.
Damit man ja nicht aus Versehen irgendjemanden damit ins Auge piekst oder was weiß ich. Das fand ich auch sehr interessant, dass ich das zum ersten Mal gesehen habe, dass da immer so ein fetter Bummel quasi hinten dran ist.
Also was ich noch sagen wollte bei dieser Imoto-San, es geht oft um fremde Kulturen, dass diese Frau in andere Länder fährt und Abenteuer erlebt. Da gibt es eine ganz bekannte Sendung, die heißt sowas wie Warum leben da Japaner?
Ach ja, da habe ich auch gerade dran gedacht, das war immer so ein Highlight.
Genau, und dann, also es sind wirklich unterhaltsame Sachen, die dauern dann auch so und einen Abend lang, so 3 Stunden oder so, da werden verschiedene Japaner besucht, die auf dem Globus verteilt irgendwo leben. Und zwar nicht einfach nur in Frankfurt oder so, sondern schon, wo es ein bisschen unterhaltsam ist. Also da gab es eine Folge, wo die Frau mitten, also in der Türkei mitten auf dem Land irgendwo gewohnt hat. Und es wird dann eben auch gezeigt, wie man da hinkommt bis zu diesem Haus. Und das ist natürlich dann auch immer dramatisch, lustig und kurios. Und was damals noch sehr beliebt war, was macht ihr hier in Japan? Dazu haben wir auch eine Geschichte zu erzählen, oder?
Das war jetzt eine elegante Überleitung dazu, ja.
Meiner Meinung nach eine der größten, epochalsten Geschichten, die ich so zu bieten habe aus meiner fast 10-jährigen Erfahrung als Reiseleiter. Du sagst, das ist total deprimierend. Und ich sage, ja, stimmt. Aber irgendwie lernt man auch viel und es ist auf jeden Fall kurios. Sollen wir die jetzt bringen? Ist ja, es bitte. Soweit? Folge
ja.
19?
Ja, wenn nicht jetzt, wann dann?
Ja, okay. Also unser ganzes Gerede über Fernsehen war eigentlich nur die Hinleitung auf diese Geschichte jetzt. Wir fangen an mit unserer geliebten Augustreise, die als Höhepunkt die Besteigung des Fuji hat, wenn das Wetter stimmt. Bisher, toi toi toi, ich würde sagen, in 90% aller Fälle hat es bisher geklappt, dass wir irgendwie zumindest dahin konnten und auf eine gewisse Stufe hoch oder auch direkt wieder runter in die Shopping Mall. Und irgendwann wurde eingeführt als Entspannung nach diesem anstrengenden Tag auf den Fuji eine kleine Lustwanderung auf dem Land. Das heißt, wir übernachten da unten in Fujinomiya. Das ist so eine normale Stadt am Fuß des Fuji. Und am Tag nach der Fuji-Besteigung steigen wir alle in den Zug, fahren eine Stunde nach Utsubuna. Wir benutzen jetzt einfach mal hier die Klarnamen, weil das, was folgen wird, wird nicht nochmal passieren. Deswegen können wir das jetzt alles sagen. Utsubuna ist dann eben so ein wirklich ein kleiner Ort mit so Gärten und ein paar Feldern, Tee. Und da gibt es eben etwas am Hang gelegen, auch einen schönen Tempel, einen buddhistischen Tempel. Wirklich eine schöne Anlage, nicht besonders groß, aber so verwunschen. Es führt eine große, stark bewachsene Treppe hinauf. Wie viele Stufen? 200 Stufen oder so muss man da diese Treppe.
Steil und lang.
Ja, wirklich. Also wie in einem Ghibli-Film eigentlich durch den Wald. Und kommt dann da hoch, da hört man dann das Wasser plätschern aus dem Koi-Teich. Und im Zentrum ein Tempel mit angeschlossenem Wohnkomplex, aber eben japanisch, verbunden durch einen kleinen Holzgang überdacht. Da waren wir dann so 2 Jahre in Folge und im dritten Jahr winkte uns eine Dame zu und meinte, hallo, hallo, hier, Sie sind ja jetzt irgendwie immer gekommen, wollen Sie nicht mal reinkommen? Und so begann es. Wir wurden reingebeten, die Frau war ganz außer sich, meinte, ach, ausländische Gäste, also wir waren dann da so zu, sagen wir mal 10 bis 20 Leute, deutsche Leute, verschwitzt, erschöpft am Ende der Reise, aber fröhlich und glücklich. Ja, es gab dann Kekse und ich mache noch Tee, setzen Sie sich doch und erzählen Sie mal. Und die Frau hat uns dann direkt erstmal ihr Fotoalbum gezeigt, wer schon alles zu Besuch war und wo sie waren und so weiter. Beehren Sie uns doch bald wieder. Nächstes Jahr wieder da, noch größer aufgetischt. Ja, wir haben Sie schon erwartet hier. Und so ging das dann so, ja, 2, 3 Jahre. Und jedes Mal wurde es so ein bisschen mehr. Es gab eine Führung durch den Tempel, es wurde alles erklärt. Und dann kam auch noch der Sohn und dann kam der Ehemann und hat auch mal Hallo gesagt, also der Abt. Also wir wurden dort immer freundlich empfangen. Du warst ja dann auch irgendwann mit.
Genau. Ja, das war wirklich, also für viele war das dann auch so das Highlight der Reise, weil es war halt der einzige Punkt. Das war ja auch nie so richtig geplant. Wir hatten das eben, wie gesagt, eigentlich nicht abgesprochen mit der Dame, dass man halt auch mal so richtig aktiv mit Japanern ins Gespräch kommt. Also die war ja wirklich interessiert und bemüht und da musste man da auch immer, also das heißt musste, ne? Man wurde eingeladen, da halt auch einmal so zu beten. Und es sollten alle die Glocke läuten, die große, die riesigen Glocken, die man halt kennt, wo man mit so einem riesigen, so einem Holzstamm quasi dagegen haut. Und da meinte sie auch immer, ja, man kann an der Art, wie jemand diese Glocke läutet, das sagt sowas über den Charakter. Und dann hat sie halt immer nach jedem Glockenschlag dann immer so gesagt, ah, das war sehr sanft und freundlich und ah, das war eher so kraftgeladen und energetisch. Und also hat da eben quasi dann doch so ein bisschen so ein Feedback gegeben. Und wie du sagtest, es wurde aber irgendwie immer mehr aufgetischt. Also wir dachten halt so, okay, wenn die sich jetzt wirklich freut und es gibt halt Tee und so ein paar Kekse, das ist in Japan auch irgendwie normal, dass man halt da immer für Gäste sowas irgendwo im Schrank hat, ne? Aber dann wurden es noch Trauben aus der Region und dann gab es noch irgendwie so ein Dessert, was da irgendwie so eine Spezialität der Region ist und so. Und wir dachten schon immer, oh Gott, wir Also das ist ein bisschen unangenehm.
Ja.
Wir haben natürlich dann immer alle ermuntert, da halt reichlich
Spenden
dazulassen, quasi im Opferstock. Ja, aber irgendwie hat es sich so ein bisschen hochgeschaukelt.
Und eines Tages begab es sich, da waren wir auch zusammen unterwegs bei dieser Sommerreise, und es war schon, die offizielle Reise war beendet und wir hatten noch eine Woche in Tokio und haben dann Freunde von dir besucht und so weiter und waren eben bummeln in Shinjuku, glaube ich.
Mhm. Wir waren da auf der Suche nach einem 100-Yen-Shop,
ja, im Zweifel. Genau. Und plötzlich hält uns einer an, etwas dicklicher Typ mit Handtuch um den Kopf und sagt irgendwie, ja, ihr seid doch Ausländer, arbeitet ihr in Japan? Kurz im Kopf überlegt und dachte mir, ja, eigentlich schon. Also wir arbeiten in Japan, wir wohnen zwar nicht da, aber aktiv ja. Okay, wir machen hier eine Sendung fürs Fernsehen, können wir euch kurz interviewen? Ja, okay. Und dann haben die uns eben da interviewt, Kamera, also auf der Straße, und so ein paar Sachen gefragt. Was macht ihr in Japan? Und dann war eben am Ende die Frage, ja, habt ihr irgendwie so einen Geheimtipp, den ihr nennen wollt? Ich habe einfach das erste genannt, was mir in den Kopf gekommen ist, und das war halt eben Utsubuna, weil wir eben ein paar Tage vorher erst da waren und da eben eine schöne Zeit hatten. Und dann habe ich das halt gesagt, Utsubuna, ja, warum? Ja, da ist halt dieser Tempel und Natur und so, und aha, interessant. Auf Wiedersehen. Dann haben wir diesen 100-Yen-Shop, weiß gar nicht, ob wir den danach noch gefunden haben. Und als wir wieder zu Hause waren dann, erreichte uns irgendwann
E-Mail und Anrufe.
Anruf, genau, von dieser Produktionsfirma. Ja, sie wollten das jetzt eigentlich schon gern ausstrahlen. Erstens, ob das okay ist und ob wir vielleicht noch Material hätten, also Bildmaterial, was wir ihnen schicken könnten von uns oder von dieser Reise oder von Utsubuna und so weiter. Haben wir überlegt, okay, ja, haben denen halt ein Foto geschickt, wie wir da irgendwie von einem Ticketautomaten sind mit der Gruppe und so erklären, so als ich bei der Arbeit sozusagen. Und ich glaube auch irgendwas von Utsubuna. Ich bin mir nicht ganz
haben
sicher.
Haben wir nicht sogar so ein Gruppenfoto von dem?
Ah ja, wie wir alle vor dem, genau, wie
wir alle. Haben da immer so ein, das war sogar auch die Idee, glaube ich, von der Dame, dass wir immer so ein Gruppenfoto alle mit ihr drauf machen.
Und stimmt.
Was ich noch sagen wollte, also Utsubuna ist wirklich so, das kennt keiner. Die haben uns gefragt, wie man das schreibt auch, weiß ich noch. Weil die, also das ist halt einfach nur irgendwo so ein Kaff, ne?
Ja. Und ja, genau.
Genau, und die meinten irgendwie so, wo ist das es überhaupt?
Kann,
also
genau.
Wie schreibt man das, in welcher Präfektur?
Darum war das so kurios, weil es war halt jetzt eben, es ist kein bekannter Geheimtipp, sondern es war einfach nur so irgendwie, es sind wir da halt
da
immer hingefahren.
So ein Kaff quasi hinter Tupfing bei Vordertupfing, so nach dem Motto.
Also wir haben denen diese Fotos geschickt und irgendwann, 2-3 Monate später, kam dann auch nochmal eine Mail und ein Brief, glaube ich sogar. Ja, das wurde jetzt ausgestrahlt hier. Wir können Ihnen gerne diese DVD schicken. Dann haben die uns diese DVD geschickt, wo dann diese ganze Sendung drauf war. Wir haben uns das mit viel Cringe angeschaut. Okay, ich glaube, ich habe es einmal ganz geschaut. Das war mir irgendwie so unangenehm. Aber es ist trotzdem eine schöne Erinnerung, dass wir das mal gemacht haben. Wir beide schauen da ja auch noch irgendwie anders aus. Also wenn man das Foto jetzt sehen würde, würde man wahrscheinlich lachen.
Wirklich.
Aber es, ja, war irgendwie eine schöne Erinnerung. Gut, abgehakt. Dachte ich. Und im nächsten Jahr, als wir dann wieder im August da waren und wieder freundlich in den Tempel hineingebeten wurden. Ja, sie waren ja im Fernsehen, sagt dann die Frau von dem Tempel. Ja, da haben sie ja so über unseren Tempel gesprochen. Und der Sohn von ihr, der halt wo in Tokio wohnt oder so, da studiert, der hätte das im Fernsehen live gesehen, seinen Augen nicht getraut, sofort angerufen, meinte, was ist das denn da gerade? Warum sind wir da, warum wird da unser Tempel genannt im Fernsehen? Und daraufhin ist halt für eine kurze Zeit, wahrscheinlich nur so eine Woche lang oder so, ist halt wie so ein kleiner Boom ausgebrochen. Wiederum andere Fernsehteams wollten zu diesem Tempel nach Utsubuna, sind gekommen und haben gesagt, was ist denn hier? Jetzt zeig doch mal, warum wollen denn die Ausländer zu euch? Und haben halt so, in Japan würde man sagen, Newaku, also ich glaube, das war denen gar nicht so lieb.
Haben
die
so ein bisschen belästigt.
Ja.
Die Presseschar hat sich plötzlich auf diesen kleinen Tempel gestürzt. Auch Zeitungen, also wir wussten nicht, das war anscheinend eine Sendung, die wurde halt landesweit.
Das war eben diese, genau, das war eine von diesen richtig großen, diesen Event-Sendungen, die halt in ganz Japan, genau, nationwide, ja.
Ja, und da stand das Telefon dann quasi nicht mehr still bei denen zu Hause, weil halt ständig irgendwer angerufen hat. Ja, diese Ausländer haben gesagt, das sind so ein Geheimtipp, was gibt's denn hier? Können wir auch mal kommen und uns das anschauen und so und
ja, und das passierte halt alles während des Prozesses der der Weitergabe, das war gerade so der Betrieb in dem Tempel, wurde gerade weitergegeben von der Vatergeneration zum Sohn, zum älteren Sohn. Also der jüngere Sohn hat studiert und Fernsehen geguckt und der ältere Sohn ist da geblieben mit Familie und sollte halt jetzt diesen Tempel übernehmen. Und dann kam noch hinzu.
Ach, wo dann so viele nicht gekommen
sind. Ja, da haben sie uns dann halt wieder gefragt, wann kommen sie denn? Ja, wir kommen mit zwei Gruppen, einmal meine Gruppe, einmal die andere Gruppe. Da haben die wirklich so mit Kalligrafie und dann so kleine Kärtchen und hier Tee natürlich wie immer, also viel zu naschen und zu essen und zu trinken. Und dann hat uns der Sohn des Abtes dann persönlich so eine kleine Kalligrafiestunde gegeben. Das wollten sie eben mit der zweiten Gruppe auch machen. Das Problem war nur, wir wussten jetzt ja vorher nicht, dass das so verbindlich ist. Und in der zweiten Gruppe sind dann von den angekündigten 15 waren es dann irgendwie nur 5 oder so, die dann tatsächlich an dem Tag mitgekommen sind. Genau, ich kam an dem Tag, nachdem die andere Gruppe so minimiert erschienen ist.
Ja.
Und da hat er mich darauf angesprochen. Es ist ja eben oft so in Japan, die negativen Informationen kommen halt nur so subtil, werden halt so subtil vermittelt, ne? Also für uns subtil. Da wird dann nicht gesagt, ja, hören Sie mal, nächstes Mal sagen Sie aber mal vernünftig, wie viele Leute jetzt wirklich kommen, sondern so, ja, da waren ja gestern nur 5 Leute. Das war aber überraschend. Mhm. Das heißt halt so, what the fuck, wir haben uns jetzt total die Mühe gegeben.
Ja.
Und bin stinksauer, so ungefähr. Naja. Und wir dachten halt, na, wir haben da trotzdem jetzt irgendwie einen guten Partner, schön, dass wir da mal vielleicht auch mal an einem anderen Datum mal vorbeikommen können, so, oder zumindest, wir müssen ja nicht jedes Mal da so bewirtet werden, ne? Haben denen dann auch Briefe geschrieben, so ein kleines Care-Paket zu Weihnachten irgendwie mit so Keksen und sowas. So. Und es kam keine Antwort. Dann haben wir nochmal geschrieben, ja, kam keine Antwort. Und in dem Moment wussten wir,
wir haben Scheiße gebaut.
Wir haben Scheiße gebaut, die wollen nichts mehr mit uns zu tun haben.
Aber ich muss sagen, es war auch irgendwie nur eine Frage der Zeit, weil wie gesagt, das, was da kam, es wurde ja immer mehr. Und das ist jetzt eben wieder so kulturelle Verständigungsschwierigkeiten vielleicht. Also wir wussten nicht, was, da muss ja mal irgendwie so eine Gegenleistung erfolgen. Aber was sollen wir machen? Also wir, es war ja auch nie so ein fester Programmpunkt. Das heißt, wir können ja jetzt auch nicht unseren Teilnehmern sagen, schaut mal, was die jetzt alles aufgetischt haben, da muss jetzt schon jeder mal eben 5000 Yen latzen oder sowas. Also das muss ja vorher dann absprechen. Wohin soll das noch führen? Und dann ist es halt irgendwie so ein bisschen eskaliert. Und dass da halt keiner kam, das war halt auch so eine Abspracheschwierigkeit, weil es ist eben der Tag nach der Fuji-Besteigung, da sind halt viele Leute dann auch einfach platt und sagen, nee, ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf Laufen. Ich möchte heute einfach mal nur
In die Mall
oder auf meinem Zimmer rumhängen oder ins Onsen und sonst, also habe ich einfach keinen Bock da jetzt noch auf groß spazieren gehen oder so. Ja, so kam das halt dann, dass da nur so wenig Leute kamen. Und wir wussten ja auch nicht, dass die so eine Kalligrafiestunde da für uns vorbereitet haben. Es kommt ja auch noch dazu.
Ja,
also,
ja.
Es war einfach so ganz viel nicht stattgefundene Kommunikation oder kulturelle Kommunikationsschwierigkeiten. Das dann irgendwie leider zu diesem traurigen Ende geführt haben. Also, das könnte man ja sagen, und der Chef ist doch Japaner, aber also auch nicht jeder Japaner steigt da jetzt
mit
unbedingt durch, sage ich mal.
Ja, und er hatte sowieso, dadurch, dass das ja so Buddhisten waren, also Nichiren ist der Buddhismus, mir ist gerade eingefallen, und die Frau war sogar konvertiert. Die hat erzählt, sie war früher auf einer christlichen Schule und ist dann konvertiert. Deswegen war sie auch so ein bisschen eiferer. Da hat halt mein Vater überhaupt nichts mit, kein Vertrag mit so religiösen Sachen. Da ist der direkt, das hat er quasi uns überlassen. Ja, irgendwie hat sich das, da kam, dadurch, dass wir da auch nur einmal im Jahr waren und eben in so einer etwas seltsamen Verfassung auch, weil so eine Fuji-Besteigung ist halt anstrengend, gerade wenn man eben nicht erfahrener Bergsteiger ist. Danach ist man irgendwie, ist man erstmal so 2 Tage nicht mehr der gleiche. Ja, wie gesagt, das Ende war dann, dass wir keinen Kontakt mehr zu denen hatten.
Ja, wo so Sachen manchmal so hinführen, ne? Also vorsichtig, was wir uns in der Öffentlichkeit äußert, ne? Das war uns dann natürlich auch nicht so bewusst, dass man da so eine, so eine Art von Verantwortung quasi hat.
Das, was für eine Macht solche Sendungen halt auch haben können. Ne? Das hört man ja oft in Japan, dass auch eben diese ganzen Food-Sendungen, die du erwähnt hast am Anfang, wenn da dann halt ein Restaurant hervorgehoben wird, damit habe ich es auch verglichen für mich, dann ist es oft so, dass dann für eine kurze Zeit ganz viele Leute zu diesem kleinen Restaurant gehen, da stehen die da Schlange, weil es war ja im Fernsehen. Man könnte meinen, das ist ja super, aber eigentlich ist das ja ein kurzzeitiger hoher Stress und dann sind die Leute wieder weg und kommen nicht mehr. Vielleicht, weil sie auch dann schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ja, das ist ja voll schlechter Service oder so.
Weil die Erwartungshaltung war halt
viel zu groß. Hoch. Genau, weil das gar nicht drauf eingestellt war, dieses Lokal. Ja, und dann hast du am Ende außer Spesen nichts gewesen, so ungefähr. Und so ähnlich stelle ich mir die Erfahrung auch vor für diesen Tempel, dass die halt einfach kurzzeitig so dachten, was ist das denn jetzt? Da haben wir gerade überhaupt keinen Nerv für, dass jetzt hier das Fernsehen kommt und uns besuchen will. Und ja. Deswegen, also.
Ja, die kulturellen Fallstricke sind zahlreich und lauern überall. Und man lernt immer noch dazu, ne?
Ja, in diesem Sinne, Fernsehen bildet. So, vielleicht habt ihr es gemerkt, diese Folge war eine ältere Folge aus dem Archiv. Wir waren uns nicht ganz sicher, ob wir die überhaupt verwenden wollten, weil wir nicht so ganz zufrieden waren. Aber im Endeffekt dachten wir, die Geschichte ist dann doch irgendwie zu interessant. Japanreisen sind nach aktuellem Stand nach wie vor nicht möglich. Wir haben noch viele Geschichten auf Lager und hoffen natürlich eines Tages auch wieder neue Geschichten erzählen zu können. Und bis dahin würden wir uns freuen, wenn ihr uns ein wenig unterstützt. steadyhq.com/o zum f. Das ist steadyhq.com/o zum f.